Dann mal guten Morgen allerseits. Heute müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen, weil der Herr Seidel keine Zeit hat. Also der ist nicht da. So, ich denke mal, bevor ich mit dem Stoff anfange, vielleicht auch von meiner Seite ein paar Worte zu den Ergebnissen von der Evaluation der Vorlesung. Also, was waren die Hauptkritikpunkte, was die Übung betrifft? Also ich glaube, es gab einiges Feedback zu den Zentralübungen. Da war die Hauptkritik zu spät und zu wenig. Kann ich in dem Sinne nachvollziehen. Wir hätten gerne sicher auch, ich kann verstehen, dass das also insgesamt, was man sonst so gelesen hat, kam das nicht so schlecht an, aber es waren eben insgesamt nur zwei Termine und jeweils eben am Ende der jeweiligen Themen. Der Grund dafür war so ein bisschen, dass wir das so auf Anforderung aus Piazza gemacht haben und weniger vorher eingeplant hatten. Und der Grund, dass es so wenige Termine gab, war halt einfach, dass wir zeitlich nicht hingekommen sind, mehr Termine zu machen. Im Gleichen wurde auch gesagt, dass wir hätten mehr Tutoren anstellen sollen. Das Problem ist nicht gewesen, dass wir uns entschieden haben, wenige Tutoren anzustellen, sondern das Problem war, dass einfach wir nicht genug Tutoren für die Veranstaltung gefunden haben. Und das hat dann insbesondere auch dazu geführt, dass wir ja auch in der Übungsleitung jetzt einen gewissen Zeitmangel haben, weil wir eben Mitarbeiter, die eigentlich in der Übungsleitung mithelfen sollten, die jetzt größtenteils bei den Tutorien mithelfen. Also auch deswegen ist gerade für Zentralübungen und extra Sachen dann halt entsprechend leider ein bisschen wenig Zeit gewesen. Gut, dann wurde natürlich auch gab es mehrere Kommentare zur Sprache, warum O'Kammel? Und das kann ich eigentlich nur wiederholen, was ich auch schon im Forum geschrieben habe dazu. Es gibt sicher bei jeder Sprache Vorteile und Nachteile. Einigen würde vielleicht Haskell besser gefallen, aber da sollte man ein bisschen einen offenen Mind haben dem gegenüber. Und wenn man auf die Weise eine Sprache mehr lernt, die man vielleicht sonst nicht kennengelernt hatte, dann ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Und ein Grund, der da immer wieder angeführt wurde, war, dass es doch bei Haskell viel mehr Dokumentation gibt. Weiß ich nicht, ob es da mehr oder weniger gibt, aber der Punkt ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir für O'Kammel doch genug Dokumentation hatten. Wir haben auf der Webseite ein Buch verlinkt, ein Buch, was ich selbst gelesen habe und was finde ich die Sprache sehr, sehr ausführlich und intensiv beschreibt und auf jeden Fall weit genug, um die Aufgaben und die Anforderungen aus diesem Kurs zu bewältigen. Also bei den Studenten, die da dieses Feedback gegeben haben, dass es nicht genug Dokumentation gibt, da wäre sozusagen meine Bitte, dass sie das irgendwie ein bisschen zum Beispiel in Piazza nochmal genauer schreiben, welche Dinge ihnen da gefehlt haben oder was in der verlinkten Dokumentation nicht vorhanden ist. Gut, dann war natürlich, das war die zur Sprache, was wollte ich noch sagen? Es gab natürlich auch immer wieder ein paar Kommentare, die man gar nicht so richtig nachvollziehen konnte, wie zum Beispiel, dass ich außerhalb von den Zentralübungen nicht erreichbar gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob da jemand die falsche E-Mail-Adresse von mir hat. Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich immer einigermaßen zeitnah auf E-Mails geantwortet habe. Aber wenn da irgendwas übersehen wurde, dann tut mir das natürlich leid. Gut, der Hauptpunkt zum Schluss war natürlich, dass viele Studenten das Feedback hatten, dass ihnen die Hausaufgaben zu lang waren und zu umfangreich. Die Hausaufgaben waren lang und die Hausaufgaben waren umfangreich und die Hausaufgaben waren auch nicht einfach immer. Das ist richtig. Das ist, soweit stimme ich da voll und ganz zu. Die Frage ist natürlich, ob man sie jetzt als zu kompliziert oder zu lang erwertet oder eben nicht. Und das ist halt der Punkt, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Ich bin der Überzeugung, dass man eine Sprache nicht an kleinen Beispielen lernt. Ich kann verstehen, dass das frustrierend sein kann, wenn man viele Stunden mit OCaml-Hausaufgaben zubringt. Aber ich denke, dass das einfach wichtig ist, dass man für dieses zum Programmieren lernen da einen gewissen Zugang findet und eine gewisse auch lernt, wie man sich in so eine Sprache einarbeitet. Gut. Ich denke, das waren so die Hauptpunkte von dieser Evaluation. Gibt es da von Ihnen noch irgendetwas zu sagen? Nein. Okay. Dann würde ich mit dem Stoff anfangen, da wo wir letzte Mal oder wo letztes Mal der Herr Seidel aufgehört hat. Und das war hier bei diesem ungefähr bei diesem eingebauten Gleichheitsoperator, und da hatten Sie, glaube ich, noch das erste Beispiel angeguckt und dann eben das zweite Beispiel nur noch angeschnitten. Also da möchte ich nochmal, das ging um diese Semantik, in diese Big Step Semantik, die eben einem Ausdruck hier ihren Wert zuordnet, den halt OCaml in dem Falle, beziehungsweise Mini-OCaml, das geht ja hier um dieses Sprachfragment, Mini-OCaml hier auswerten würde. Und da hatte man so eine Reihe von Regeln, und zum Beispiel konnte man eben hier, wenn man so ein Term hier hatte, dann musste man im Prinzip, hat man eine Regel gehabt, man musste sozusagen nachweisen, zu was das hier auswertet, das haben wir hier gemacht. Könnte man jetzt noch darüber wieder diese Plusregel anwenden. Dann die 21 wertet zu 21 aus, und dann der 21 gleich 21 wertet dann entsprechend zu true aus, weil die beiden Werte keine Funktion enthalten und syntaktisch gleich sind. Und dann entsprechend, wenn wir das hier wissen, dann können wir eben sagen, dass der gesamte Ausdruck zu true auswertet. Schauen wir uns dafür noch ein etwas, also das ist im Prinzip sehr mechanisch, man muss halt diese Regeln auswendig können, und dann muss man sie einfach nur noch anwenden in dieser Baumstruktur. Man muss sich irgendwie möglichst weit unten auf der Seite anfangen, dass man auch genug Platz nach oben hat, und am besten vielleicht die Seite Querformat nehmen. Also wichtig ist, dass man sich da im Platz nicht verhaspelt, aber abgesehen davon muss man hier halt ganz nach Schema F vorgehen. Und das ist natürlich auch so eine typische Sache, die man in einer Klausur möglichst nicht verhauen sollte. Ja, weil es eigentlich sind, wären, wenn das drankommen würde, wären das natürlich geschenkte Punkte. Gut, dann schauen wir uns an, wie wir für einen etwas komplizierteren Ausdruck vorgehen. Also wir haben hier diese beiden Funktionen definiert, f und s, und wir rufen jetzt f mit der 16 auf und addieren s mit der 2 und bekommen dann die 21 raus. Und da schauen wir an, wie das kommt. Also wir haben hier zwischendrin diesen Plus-Operator, der ist hier. Dann evaluieren wir dieses F16 und das S2. Und das S2, das ist die Quadratfunktion. Und deswegen kann man jetzt hier, also dieses S evaluiert zu diesem Funktionsterm, und das 2 mal 2 evaluiert zu 4. Entsprechend, wenn wir jetzt nämlich, also diese Funktionsanwendung, dabei muss man ja sozusagen diesen Parameter in den Body der Funktion substituieren und dann kommt eben 2 mal 2 gleich 4 raus. Gut, und wenn wir hier also wissen, dass das zu 4 auswertet, das zu 17 auswertet, dann können wir hier wieder schließen, dass 17 plus 4 insgesamt dann zu 21 auswertet. Dann muss ich bloß ganz schnell schauen. Okay, dann dieses etwas umfangreichere Beispiel 3. Also wir haben hier diese Funktionsanwendung. Also wir haben hier diese Funktion ab. Die müsste man sich jetzt hier irgendwie versuchen ein bisschen einzuprägen. Also wir schauen mal, was sie macht. Sie hängt nämlich zwei Listen x und y aneinander. Dazu schaut sie sich erst an, dazu macht sie ein Match über diesen ersten Parameter, über dieses x. Und wenn das eben die leere Liste ist, dann gibt sie y zurück. Ja, also wenn wir eine leere Liste zusammenhängen mit einer Liste y, dann geben wir diese Liste y zurück. Und wenn wir stattdessen mindestens ein Element h in unserer Liste x haben, dann kommt H ganz nach vorne. Dann kommt H ganz nach vorne und wir rufen ab für den Rest auf, für dieses T hier und die übrigen Elemente aus der Liste Y. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt nochmal, dass man sich das vielleicht nochmal als kleines Beispiel hier irgendwie, hier unten ist ja sogar ein Beispiel, also wir hängen diese beiden Listen aneinander, dann würden wir eben, wenn wir ein Match über dieses hier machen, würden wir in diesen Fall hier reinkommen. Das H wäre in dem Falle die 1. Das heißt, wir würden hier irgendwie haben 1 mit ab dieses T ist der Rest, das ist in dem Falle die leere Liste und das Y ist hier 2 zusammengehangen mit der leeren Liste. Also das würde dann ungefähr so aussehen. Und jetzt würde man eben in diesem Aufruf von ab hier, würde man eben in diesen Fall hier reinkommen. Das heißt, man würde Y zurückgeben. Und was dann halt rauskommen würde, ist 1, dann kommt Y und Y ist eben genau das hier. Gut. Jetzt der entsprechende Beweis dafür, dass genau dieser Ausdruck hierzu auswertet. Also intuitiv haben wir das uns gerade überlegt, aber wie würde man jetzt diesen netten Baum, diesen Auswertungsbaum dazu malen? Und zwar, was man da machen würde, also wir haben hier wieder unten unseren Aufruf, mit dem wir anfangen, also sozusagen hier die Behauptung. Und dann schauen wir. Also das ist ja ein Funktionsaufruf, ja. Dann wenden wir die entsprechende Regel an und merken halt dieses ab, evaluiert zu dieser zweistelligen Funktion. Das ist halt einfach die Funktion ab. Und dann setzen wir also in dem Body von dem ab, ja, setzen wir für x und y hier, na, für x und y setzen wir dieses hier ein. Und dann stand da ja Match x. X ist also das hier. Und dann sind hier leider so ein paar Pünktchen, weil der Platz etwas beschränkt war. Und hier würde halt der ganze Rest von dem Körper, von der Funktion kommen. So, jetzt müssen wir uns wieder überlegen, um die Zeile da drüber. Also wegen den Pünktchen sehen wir es halt jetzt nicht. Aber jetzt, um jetzt rauszufinden, was jetzt in der Zeile sozusagen hier hinkommen würde, ja, zwischen den beiden roten Markierungen. Vielleicht nehme ich mal lieber dieses Tool hier in Zukunft. Also was hier hinkommen würde, können wir halt jetzt sehen, indem wir schauen, wie dieses Match von dem hier auswertet. Und wie wir uns eben schon überlegt haben, kommen wir in diesen Fall hier. Ja, also dieser, man musste da ja für diese Match-Regel, musste man ja den richtigen auswählen und dann eben die entsprechenden Substituierungen vornehmen. Also kommen wir jetzt hier hin. Dieses H entspricht also dem, das H entspricht also der 1 und das T entspricht der leeren Liste und deswegen eben kommt die 1 hierhin, weil das H davor ist und die leere Liste kommt dahin. Ja, ich kann verstehen, dass das ist vielleicht für einige von Ihnen etwas langatmig, aber wir machen das lieber mal ganz ruhig und das ist auch wirklich keine Verständnisprobleme gibt. Genau, also jetzt sind wir auf dem Level hier angekommen. Und jetzt müssen wir eben als nächstes diesen Funktionsaufruf hier auswerten. Ja, also müsste man eben wieder Abwert dazu aus. Und dann setzt man für die, also wir schauen uns diesen Funktionsaufruf hier an. Und dann sehen wir wieder, aha, abwertet wieder zur gleichen Funktion aus wie vorher. Und jetzt substituieren wir eben wieder für x und y jeweils diese beiden Dinger hier. Also das hier ist das x und das y ist da irgendwo in den Pünktchen versteckt. Und jetzt sehen wir eben wieder anhand unserer Funktion, wenn wir in diesen Matchfall kommen, dann kommt als Ergebnis dieses y. Und in dem Falle das y, das ist ja das hier. Und deswegen müssen wir uns als nächstes damit beschäftigen, zu was das auswertet. Und das wertet eben zu, da sind wir im Prinzip schon fertig. Und was wir an der Stelle machen müssen, ja, ist im Prinzip nur noch diese Werte hier, die wir hier auf dieser Seite ab hier, können wir sozusagen im Bäumchen wieder rückwärts gehen und als nächstes diesen Wert dann da einsetzen. Und dann von hier nach da unten gehen, dann kennen wir diesen Wert hier. Und wenn wir diesen Wert hier kennen, dann können wir diesen hier ausrechnen, können wir diesen hinschreiben. Ja, weil das ist ja im Prinzip dieser Wert hier mit der 1 davor. Und dann kennen wir eben diesen Wert und schließlich diesen Wert und damit haben wir die Behauptung gezeigt. Gut, und dann, also erstmal gibt es zu diesem Beispiel, ist das 100% klar geworden? Ich denke schon, gut. Also die Big Step Semantik macht das nicht unbedingt einfach, ein OCaml-Programm Schritt für Schritt nachzuvollziehen, weil sie eben einen Ausdruck direkt mit dem Wert assoziiert und dann entsprechenden Beweisbaum ist das halt nicht unbedingt gut geeignet, um das Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Aber was sich damit gut zeigen lässt, ist, dass die Auswertung einer Funktion für bestimmte Argumentwerte auf jeden Fall terminiert. Und dazu eben für so einen Terminierungsbeweis, den man damit recht schön machen kann, jetzt gleich ein Beispiel. Also die Behauptung ist hier, wenn ich ab mit zwei Listen L1 und L2 Aufrufe. Dann terminiert dieser Aufruf für alle Listen L1 und L2. Ja. Und was ich da mache, ist, was wir da machen, ist eine Induktion nach der Länge der Liste. Ja, also generell Induktion ist für alles, für den ganzen Rest von diesem Kapitel ganz zentral. Also hier in der einfachsten Form sozusagen für die Terminierung. Und was hat man bei einem Induktionsbeweis? Da hat man irgendwie so eine Induktionsbasis und so einen Induktionsschritt. Und die Basis ist hier eben, dass die Länge der Liste 0 ist. Und wenn die Länge der Liste 0 ist, da gibt es nur eine einzige Liste, die Länge 0 hat. Dann wissen wir also, dass L1 die leere Liste ist. Kann sich irgendjemand denken, wieso wir über L1 und nicht über L2 die Induktion machen über die Länge? Das ist jetzt die Aufwegfrage. Genau. Also es ist natürlich immer ein bisschen eine allgemeine Antwort, aber in dem Falle bietet es sich an, weil wir eben hier, zeige ich nochmal diese Funktion, wir machen eben hier, wir matchen auf das X und in dem Falle bietet es sich an, dass man versucht, die Induktion eben über das X zu machen. Gut. Also dann schauen wir, was passiert. Wir applizieren also die leere, also wir appenden die leere Liste und dieses L2. Dann schauen wir wieder, zu was sich dieses ab auswertet, nämlich zu einer Funktion. Und wir setzen dann entsprechend in den Körper der Funktion diese beiden Variablen substituieren wir. Und dann kommen wir zu diesem Link hier. Und wie wir sehen, wertet sich dieses Ding hier direkt zu L2 aus. Ja, und damit sind wir schon fertig, weil wir jetzt wissen, dass wir Terminierung schon erreicht haben. Einverstanden? Etwas interessanter ist natürlich jetzt der Schritt. Also wir wissen jetzt, die Liste hat eine Länge, die größer ist als 0. Und das bedeutet insbesondere, dass man die Liste zerlegen kann in so einen Head und einen Tail. Ja? Also mindestens ein Element, mindestens ein H gibt es und dieser Tail, da können eben mehr Elemente drin sein oder es ist eben die leere Liste. Und wichtig ist jetzt eben die übliche Geschichte, die man bei Induktion so hat. Wir können halt jetzt, wenn wir um das hier zu zeigen, können wir als gegeben annehmen, dass die Behauptung gilt für kürzere Listen. Ja? Also wenn wir eine Liste T haben, die eben kürzer ist als diese Liste L1, dann können wir sozusagen im Beweis schon verwenden, dass dieses ab angewendet auf dieses T und das L2 terminiert. Und damit können wir jetzt eben hier den Beweis abschließen, indem wir also uns wieder den Baum einfach malen. Also wir haben hier wieder den Funktionsaufruf, dieses ab wertet zu dieser Funktion aus und dann tun wir wieder im Körper der Funktion, wie immer, tun wir die formalen durch die tatsächlichen Parameter substituieren und dann haben wir hier eben wieder, das hier ist der erste Parameter und irgendwo im Körper steht der andere Parameter. Und dann sehen wir, dass das, jetzt landen wir eben in dem inneren Fall von dem Up. Wer das Up jetzt nochmal vergessen hat, also wir landen hier. Wir müssen jetzt hier sozusagen die entsprechenden Variablen substituieren in diesem unteren Fall und kommen dann, was dann dazu führt, dass das Ganze so aussieht. Ja? Also wir hängen jetzt dieses H vor Up TL2 und an der Stelle können wir schon glücklich sein, weil wir jetzt eben hier nur noch diesen Abaufruf haben, der nicht terminieren könnte. Und den wenden wir jetzt eben auf dieses T an, was auf jeden Fall eine Liste ist, die kürzer ist als das L1, weil es ja der Tail ist von dem L1. Und damit können wir sozusagen mit der Induktionsannahme sagen, okay, es terminiert und der Beweis ist damit fertig. Logisch? Gut. Dann nochmal zurück zur Diskussion der Big Step Semantik. Wir können damit also zeigen, dass bestimmte Optimierungen, die man auf dem Programm macht, dass die korrekt sind. Und schließlich können wir sie benutzen, um die Korrektheit von Aussagen über funktionale Programme zu beweisen. Da werden wir jetzt gleich noch eine Menge mehr sehen. Und dabei muss man Ausdrücke verstehen als eine Beschreibung von Werten. Und zwei Ausdrücke, die zu den gleichen Werten auswerten, die sollte man deswegen auch austauschen können. Ja? Also wenn ihr jetzt an optimierende Transformationen denkt, wir haben einen Ausdruck, der aus irgendeinem Grund schlecht ist oder schlechter ist als ein anderer Ausdruck und wir wollen diese beiden Ausdrücke austauschen. Und das geht eben, wenn sie zu den gleichen Werten auswerten. Gut. Jetzt ist die Frage, was ist Gleichheit? Und Gleichheit ist jetzt haben wir natürlich diesen Gleichheitsoperator in Mini-OCaml. Und jetzt muss man sich erinnern, in Mini-OCaml ist dieser Gleichheitsoperator ein klein bisschen beschränkt. Und zwar im normalen OCaml genauso. Und zwar kann man keine Funktionen auf Gleichheit testen. Ja? Also genau genommen kann man nur diese vergleichbaren Werte vergleichen und das ist hier und diese Werte, die sind hier aufgelistet. Also das sind Konstanten, Tuppel, Listen, also diese leere Liste und Listen allgemein. Also, und daran sieht man eben, dass man Mini-OCaml-Werte genau dann vergleichen kann, wenn ihr Typ funktionsfrei ist. Also der Typ von vergleichbaren Werten ist dann entweder ein Boolean, ein Int, dieser Unit-Typ, der nur den einen Wert enthält, dann eben der Tuppeltyp oder eine Liste. Jetzt ist es natürlich schon mal nett, wenn man auf Basis von dem hier gleiche Ausdrücke austauschen kann. Also zum Beispiel könnte man sich eine Optimierung vorstellen, die, wenn sie sowas im Programm sieht, ja, dann könnte man sich vorstellen, dass man diesen Ausdruck austauschen möchte durch 21, glaube ich, ist das. Weil ich meine, wenn man zwei Konstanten addiert, das ist nur vergeudete Rechenzeit. Die kann man auch gleich schon, wenn man das Programm übersetzt, eben durch das Ergebnis ersetzen. Aber wenn man eben Programmoptimierungen durchführt, dann möchte man sich damit nicht unbedingt zufrieden geben, sondern man möchte unter Umständen Funktionen gegeneinander austauschen. Also, zum Beispiel, wir haben hier diesen Ausdruck hier, comp map map, und wir haben diesen Ausdruck hier und die wären angeblich identisch. Jetzt muss man sich nochmal erstmal was ist map? Map wendet eine Funktion auf eine Liste an und comp ist die Funktionskomposition. Das heißt, comp wendet auf eine bestimmte Eingabe x erst die eine Funktion an und dann die andere Funktion. Okay? Und jetzt ist die Frage eben, erstmal ist die Frage, wir haben hier dann so etwas wie, wenn man das hier sozusagen ausschreiben würde, oder wenn man das sozusagen, also hier ist es, Map g von f von x und auf der Seite hier ist es Map fx, jetzt wird es natürlich der Platz etwas kurz, dann schreibe ich es hier oben lieber hin. Also auf der Seite ist das, wenn man sich vorstellt, was dieses comp macht, dann ist das eben map f von x und das Ganze von Map f von x, na wie auch immer, jedenfalls, wenn man es, also ich meine, hier auf der Seite hier ist es klar und beim anderen müsste man sich halt überlegen, wie man es hinschreibt, so mathematisch, aber es ist halt nichts anderes, als dass man erst das Map auf das eine Argument, auf das Argument ausführt und dann aufs Ergebnis nochmal. Gut, hat jemand eine Idee, wieso man hier den einen Ausdruck durch den anderen Ausdruck ersetzen wollen würde? Ja. Genau. Es ist, wir haben hier auf der Seite haben wir zwei Aufrufe von dem Map. Und hier haben wir nur einen Aufruf von dem Map, ja? Das ist also ein Laufzeitargument und es gibt auch ein Speicherargument, weil wir hier ein Zwischenergebnis von der ganzen Eingabeliste erzeugen, welches wir dann eben dem zweiten Map-Aufruf übergeben müssen und damit haben wir eben auch nochmal, brauchen wir auch den auch entsprechend mehr Speicher. So, und jetzt haben wir offenbar hier ein Gleichheitszeichen zwischen diesen beiden Funktionen, deren Gleichheit wir eben mit OCaml, mit dem eingebauten Gleichheit, nicht überprüfen können. Und deswegen brauchen wir jetzt einen stärkeren Gleichheitsbegriff. Ja, also ein Gleichheitsbegriff, der insbesondere auch auf Funktionen anwendbar ist. Gut. Und ab hier machen wir jetzt Folgendes, und zwar Die Ockhammel-Gleichheit, die ist bei uns dieses ist gleich hier, also das Schwarze ist gleich. Und wir definieren jetzt uns eben, wir erweitern diese Gleichheit jetzt eben zu einem Roten ist gleich. Welches sich auch anwenden lässt auf Ausdrücke, die nicht terminieren und Funktionen. Okay? Also sozusagen eine Erweiterung des Gleichheitsbegriffs von Mini-Ockhammel. Und jetzt schauen wir, wie wir uns diese erweiterte Gleichheit definieren. Und da haben wir einmal eben Nicht-Terminierung. Und wenn man sich jetzt überlegt, man hat zwei Funktionen, die man irgendwie vergleichen möchte, dann muss man natürlich irgendwie auch mit dem Fall umgehen können, dass es Eingaben gibt, für die sie eben nicht terminieren. Und dann sagen wir, die beiden Ausdrücke E1 und E2 sind genau dann gleich oder sind dann gleich, wenn beide nicht terminieren. Ja, also wenn der eine terminiert und der andere nicht terminiert, sind sie nicht gleich, aber wenn sie beide nicht terminieren, dann sind sie gleich. Und jetzt für den Fall, dass sie terminieren und sie beide zu zwei Werten auswerten, nämlich zu den Werten V1 und V2. Und wenn diese Werte V1 und V2 gleich sind, dann sehen wir eben auch dieses E1, diese beiden Ausdrücke E1 und E2 gleich. Ja? Also wir definieren uns da nicht etwas, was wir erweitern die Gleichheit von Ockhammel nur und wir tun sie nicht ersetzen. Jetzt schauen wir uns an, wie es mit strukturierten Werten ist. Also bis soweit ist eigentlich alles ganz logisch. Ein strukturierter Wert ist, wir haben jetzt hier zum Beispiel zwei Tuppel, V1 bis VK, und wir wollen sie eben auf Gleichheit vergleichen. Und dann sind diese beiden Tuppel eben gleich, wenn sie komponentenweise gleich sind. Ja, und das Gleiche gilt für Listen. Wir haben hier eine Liste mit irgendeinem Kopf und irgendeinem Schwanzteil. Und wenn sowohl die beiden Köpfe hier, V1 und V1 Strich, wenn die beiden Köpfe gleich sind und die beiden Schwänze auch gleich sind von der Liste, dann sind die beiden Listen gleich. So gut, soweit so schön. Und jetzt zu Funktionen. Und wir definieren eben, dass wir eine Funktion hier, im Falle für ein Argument, eine einargumentige Funktion, die so ein x1 kriegt und den Körper e1 hat, die ist genau dann gleich einer Funktion, die ein x2 kriegt und einen Körper e2 kriegt, wenn die Körper wenn man irgendein v, also alle beliebigen V einsubstituiert in die jeweiligen Funktionskörper, wenn die Ausdrücke, die dadurch entstehen, wiederum gleich sind. Dann betrachten wir zwei Funktionen als gleich. Und das ist eben diese extensionale Gleichheit. Also das bezeichnet man als extensionale Gleichheit. Genau, gut. Dann nochmal hier, also wir haben ein Ausdruck ist gleich einem Wert, genau dann, wenn eben dieser Ausdruck zu diesem Wert evaluiert. Und wenn wir jetzt zwei Ausdrücke E1 und E2 haben, die funktionsfrei sind, dann wertet eben der Ockhammel-Vergleich, also jetzt hier wichtig, dass man den Unterschied sieht. Hier ist das kleine Schwarze ist gleich, also das Okammel ist gleich. Dann wertet das Okammel ist gleich zu true aus, wenn die beiden Werte E1 und E2 gleich sind, nach unserem roten neuen Gleichheitsbegriff. Und wir wissen, dass die Auswertung von E1 terminiert. Ja. Beziehungsweise dann entsprechend auch von E2. Und auf der anderen Seite, wenn Okammel zwei Ausdrücke vergleicht und entsprechend zu true evaluiert, dann ist auch das ist auch eine hinreichende Bedingung dafür, dass wir wissen, dass die Auswertung terminiert und eben wir auch nach unserem erweiterten Gleichheitsbegriff die beiden Ausdrücke für äquivalent ansehen. Ja? Also sagt aus, unser Gleichheitsbegriff ist eine Erweiterung des Mini-Okammel- und Okammel-Gleichheitsbegriffs und nicht eben und sozusagen und das, wir definieren ihn nicht um, sondern wir erweitern ihn nur für Fälle, die Okammel bisher die Mini-Okammel nicht, die für Mini-Okammel schlichtweg nicht vergleichbar sind. Gut, da haben wir dieses Substitutionslemma. Also, wenn wir hier zwei Ausdrücke E1 und E2 haben und wir über diese beiden Ausdrücke wissen, dass sie gleich sind, dann können wir in einem Ausdruck E ein x durch sowohl E1 als auch E2 ersetzen und wir kriegen die beiden entstehenden Ausdrücke sind wieder äquivalent. Sind wieder gleich. Okay, das ist irgendwie logisch, aber es ist halt eben eine wichtige Eigenschaft. Ja, wenn wir sozusagen ein x mit zwei gleichen Ausdrücken ersetzen, dann erzeugen wir nicht unterschiedliche Ausdrücke, sondern erzeugen wieder gleiche Ausdrücke. Und entsprechend dann wieder, wenn wir für die Mini-Okammel-Gleichheit folgern wir, wenn wir also zwei gleiche Ausdrücke nach unserer erweiterten Gleichheit haben, E1 und E2, und wir in einem Ausdruck E und der Ausdruck E, wobei wir x ersetzen durch E1, terminiert, dann wissen wir eben, dass Okammel den Vergleich der beiden Ausdrücke auch zu true evaluieren würde. So, dann nochmal dazu die Diskussion. Also wir haben dieses Lemma, was wir uns gerade angeschaut haben, dieses Substitutionslemma besagt eben, dass wir in jedem Kontext diesen Ausdruck E1 durch einen Ausdruck E2 ersetzen können und wenn diese Ausdrücke eben gleich sind. Das müsste man jetzt natürlich auch noch irgendwie beweisen, das sparen wir uns jetzt hier. Und auf die Weise können wir jetzt eben die Äquivalenz von Ausdrücken beweisen. Gut. Und eben um die Äquivalenz von Ausdrücken zu beweisen, verschaffen wir uns jetzt eine Menge von Umformungsregeln. Wobei man bestimmte Ausdrücke auf eben auf die Gleichheit, wobei man die Gleichheit von bestimmten Ausdrücken auf die Gleichheiten anderer Ausdrücke zurückführt, die möglicherweise eben einfacher sind, wo man sich so eben schrittweise dem Beweis einer Behauptung nähert. Und dazu schauen wir uns erstmal an, was man bei so einem Let machen kann. Also angenommen, wir haben so einen Let-Ausdruck, Let x gleich E1 in E, dann, und wir wissen, dass dieses E1 terminiert, dann können wir in diesem Ausdruck E, ja, können wir in dem Ausdruck E dieses E, das x durch E1 ersetzen. Ja? Also nichts anderes machen, als diese Variablendefinition in dem Sinne, in dem Ausdruck, in dem wir sie verwenden, einzusetzen. Ja? Ähnlich gehen wir vor bei Funktionsaufrufen. Ja? Wir haben hier eine Funktion E0. Angenommen, diese Funktion E0 ist äquivalent zu diesem Funktionsterm. Also es ist eine einstellige Funktion, wobei der Körper eben E ist und der formale Parameter X. Und wir wissen, dass dieses E1 terminiert. Ja, das ist der Ausdruck hier, der den formalen Parameter berechnet. Der den tatsächlichen Parameter berechnet, Entschuldigung. Ja. Was wir dann machen können, ist, wir können X hier einsubstituieren für E1 in E. Ja? Also auch wieder ganz logisch, wir haben irgendeinen Funktionsparameter und wir haben einen Körper. Und was wir machen ist, wir nehmen diesen Parameter und setzen den in den Körper ein. Und das gibt uns einen neuen Ausdruck. Und dieser Ausdruck ist eben äquivalent zu dem Ausdruck, zu dem Funktionsaufrufsausdruck. Gut, das könnte man jetzt beweisen, aber ich glaube, den Beweis ersparen wir uns und gehen stattdessen direkt zu dieser abgeleiteten Regel hier. Und zwar können wir jetzt, also ich meine, die andere, man kann jetzt eben solche, zum Beispiel diese Regel, man kann jetzt hier diese Regel ableiten, die Beweise halt einfach kürzer macht. Deswegen, weil wir nicht mehr uns auf Funktionen beschränken müssen, die nur einen Parameter haben, sondern man kann eben hier das Ganze verallgemeinern auf Funktionen, die mehrere Parameter haben. Also wir haben jetzt hier die Parameter Terme E1 bis EK. Und jetzt ist es halt irgendwo logisch, wenn E1 bis EK terminieren und diese Funktion E0, die ist jetzt halt eine k-stellige Funktion mit dem Körper E, dann ersetzen wir jetzt eben in dem Körper von der netten Funktion hier, setzen wir x durch E1 und x1 durch E1 und so weiter und das letzte xk durch EK. Übrigens an der Stelle vielleicht kurz zur ich habe immer ein Problem damit, diese Substitutionen richtig zu lesen, aber so als Eselsbrücke, wenn man hier so eine Substitution hat, also wir haben ein E, wir haben hier ein E1, wir haben dieses komische Slash und wir haben ein X1. Ich meine, in dem Fall ist es noch einigermaßen logisch, weil das eine heißt X und wir ersetzen natürlich immer ein X durch ein E. Ja, das eine ist eine Expression, das andere ist eine Variable. Aber wenn man irgendwie das nicht mehr anhand von der Bezeichnung hier sehen kann, dann weiß ich immer nicht, was wird durch was ersetzt. Und man muss, vom Lesen muss man sich merken, dass man irgendwie so liest. Also man fängt hier in der Mitte an und man liest das Ganze so. Wenn man sich diesen Wirbel da einmal eingeprägt hat, dann geht's eigentlich ganz gut. Also, ich ersetze, ja, ich fange hier an zu lesen, ich ersetze, das Slash ist ersetze, x durch E1. Gut. Soweit so schön. Bis hierhin irgendwelche Fragen? Nein. Dann die entsprechende Regel, entsprechende Regeln für das Pattern Matching. Ja? Wird sie auch nicht vom Hocker hauen. Wir haben jetzt hier also die Gleichheit von einem E0 zur leeren Liste. Und hier sehen wir jetzt eben, dass dieses Pattern hier passt. Und dann ist halt entsprechend dieser Ausdruck hier, dieser Match-Ausdruck äquivalent zu diesem Ausdruck hier, zu dem Körper von dem ersten Matchfall. Und wenn wir jetzt stattdessen den Fall haben, dass diese Expression, über die wir hier matchen, dass dieses E0, dass das nach unserem erweiterten Gleichheitsbegriff äquivalent ist zu einer Liste, irgendeinen Ausdruck hat, der der Kopf der Liste ist und irgendeinen Ausdruck hat, der der Schwanz der Liste ist. Ja, der Schwanz der Liste. Dann wissen wir halt entsprechend, dass wir in diesem Fall hier landen bei dem Pattern Matching. Und dann müssen wir wieder substituieren, nämlich wir müssen dieses X müssen wir substituieren durch diesen Kopf hier und dieses XS müssen wir substituieren durch den Schwanz. Und das Ganze müssen wir in dem entsprechenden Körper in dem Ausdruck, der den entsprechenden Matchfall berechnet, machen. Und das ist eben dieses E2 hier. Und wenn wir da diese Substitution vornehmen, dann kriegen wir eben wieder einen äquivalenten Ausdruck. Und jetzt natürlich, ja. Ja, also wie das jetzt konkret, dass sie solche Beweise führen müssen, ist auf jeden Fall der Fall. Also da werden wir jetzt auch noch Übungsaufgaben zu haben. Dann sieht man auch noch ein bisschen, wie das aussieht. Das ist jetzt wirklich vielleicht komplizierter, als es tatsächlich ist. Wir werden jetzt auch gleich noch einfache und ein bisschen kompliziertere Beispiele sehen. Aber wie man auch schon gerade an diesem Terminierungsbeweis gesehen hat, also das muss nicht unbedingt kompliziert sein. Ja, und was die Regeln angeht, das wäre noch eine Frage, die wir jetzt noch nicht, wo wir uns noch darüber Gedanken machen müssen, aber im Prinzip würde ich eher sagen, dass man diese Regeln nicht auswendig können muss, sondern die eher zum Anhang gehören würden. Ja, inwieweit wir jetzt noch genau sagen, wie intensiv der Anhang sein wird, würde ich Sie nochmal darauf verweisen, dass Sie die Frage vielleicht nochmal in einer der letzten Vorlesungen dem Herrn Seidel stellen. Das kann ich jetzt hier nicht so einfach so lappig entscheiden, wie das sein wird, aber auf jeden Fall, wie gesagt, auswendig lernen. Ich denke, wenn Sie die Übungsaufgaben bearbeitet haben und dann erst ein entsprechendes Gefühl dafür haben, wie Sie diese Beweise machen, so ein bisschen, dann sollten Sie sich nicht Ihre Zeit damit vergeuden, dass Sie jetzt genau auswendig lernen, wie so eine Regel aussieht. Gut. Dann, also, Beispiele. Wir fangen einfach an. Was wir haben wieder unsere Lieblingsfunktion. Unsere Lieblingsfunktion ist offensichtlich dieses ab. Ja? Also wir hängen irgendwie weiterhin zwei Listen aneinander. Ja? Also es ist eine zweistellige Funktion, die nimmt eine Liste X, eine Liste Y, macht dann eben ein Match über diese Liste X. Und ich glaube, ich werde das jetzt nicht nochmal genau erklären, weil ich habe das irgendwie schon erklärt. Und je nachdem, ob die Liste X halt leer ist oder nicht, wird entweder die Liste Y zurückgegeben oder das erste Element wird nach vorne gehangen und dann wird das ab wieder aufgerufen. Gut, und was wir jetzt nachweisen wollen für diese Append-Funktion ist, dass, wenn wir eine Liste X haben und wir an diese Liste X die leere Liste hinten dran hängen, dann würden wir irgendwie erwarten, dass die Liste X wieder rauskommt. Intuitiv ist das irgendwie logisch, aber die Frage ist jetzt, wie wir diese Aussage für alle Listen X, die man da so übergeben kann, beweisen kann. Gut. Und wie Sie bestimmt schon sich gedacht haben, machen wir das über Induktion nach der Länge n von x. So. Das bedeutet, wir haben den Basisfall, dass die Länge dieser Liste, der übergebenen Liste, gleich 0 ist. Und in dem Falle ist eben die übergebene Liste gleich der leeren Liste, weil es nur eine Liste gibt mit der Länge 0. Und jetzt wenden wir eben unsere Regeln an. Also wir haben hier offensichtlich den Funktionsaufruf ab x mit dem zweiten Parameter der leeren Liste. Und jetzt setzen wir eben hier die leere, sozusagen das ein, was wir über x wissen, nämlich dass es die leere Liste ist. Dann wenden wir diese Regel für Funktionsaufrufe an und kriegen eben dieses Viech hier. Und in diesem Viech sehen wir hier, das, wozu dieser Ausdruck auswertet, nämlich zur leeren Liste. Und dann wissen wir, dass dieser Fall hier matcht. Das heißt, der ganze Ausdruck hier wertet wiederum zur leeren Liste aus. Und die leere Liste ist wiederum gleich dem x. Das heißt, für die für den Basisfall sind wir schon fertig. So. Und jetzt eben der Fall, dass n größer ist als 0. Und in dem Fall, dass n größer ist als 0, sieht die Liste x so aus, also sie hat wiederum einen Kopf und einen Schwanz. Und wir wissen eben weiter darüber hinaus, dass t die Länge n minus 1 hat. Ja, und n minus 1 ist kleiner als n. Gut, soweit so schön. Versuchen wir also wieder mit unseren Regeln zum Ziel zu kommen. Also wir fangen wieder an mit dem Funktionsaufruf ab x unter leeren Liste. Und jetzt setzen wir eben wieder ein, was wir über x wissen, nämlich dass die Liste x einen Kopf und einen Rest hat, und machen dann das gleiche wie auch schon vorher. Das heißt, hier draus wird dieser Match-Ausdruck. Und in diesem Match-Ausdruck wissen wir jetzt, dass wir diesmal in diesem Fall hier landen. In dem Fall heißen jetzt diese die Variablen, für die wir substituieren, und die Ausdrücke, die sind irgendwie identisch, deswegen muss man da nicht viel machen, sondern einfach nur das hier abschreiben. Also dieser Ausdruck hier lässt sich also dazu vereinfachen. Und jetzt an der Stelle ist eben wichtig, dass wir aktuell Induktion machen, weil wir haben jetzt hier unglücklicherweise zwar vereinfacht, aber wir kommen wieder zu so einem Ausdruck, der wiederum einen Funktionsaufruf von diesem ab enthält. Das heißt, den können wir nicht einfach so verschwinden lassen, sondern wir müssen jetzt eben, brauchen jetzt irgendein Argument, warum wir diesen oder wie wir diesen ab-Aufruf weiter vereinfachen können. Und jetzt wissen wir eben, hier wird ab angewendet auf eine Liste, die kürzer ist als die Eingabeliste. Und dementsprechend können wir diesen Term hier nach Induktionsannahme durch das T ersetzen. Es ist die einzige kleine Schwierigkeit, die man hier hat, dass man erkennt, dass das, was hier rot ist, genau wieder so aussieht wie das hier, nur mit einer kürzeren Eingabeliste. Und genau bei Induktion kann man jetzt eben genau diese Ersetzung von da nach da vornehmen. Und jetzt sehen wir eben mit frohem Herzen, dass das hier offensichtlich gleich dem x ist und wir also fertig sind. Ja, also insbesondere sehen Sie daran, dass nicht jeder Beweis, der diese Regeln verwendet, irgendwie kompliziert sein muss. Also dieser Beweis, ja, ist relativ einfach. Wie wir dann später sehen, man kann damit durchaus auch verworrenere Sachen hinkriegen, aber zumindest es sind nicht alle Aufgaben schwierig dazu. Ja. Gut. Jetzt hatten wir noch so eine zweite Aussage, über die haben wir noch gar nicht geredet. Das heißt, da gehe ich mal zurück zu der zweiten Aussage. Und zwar die zweite Aussage, die ist folgende hier. Die zweite Aussage ist diese. Also wir wollen nachweisen, dass dieses Ab irgendwie assoziativ ist. Ja? Also, dass das Assoziativität ist, kann man irgendwie leichter sehen, wenn man sich dieses Ab als Infix-Operator vorstellt. Also dieses Ding hier ist irgendwie gleich einem X. Dann haben wir, ich glaube, das ist in OCaml ist das ein Add. Mein Add ist wunderschön. Und hier haben wir Y Add Z. Und das soll gleich sein. Diesem, dass wir erst xy appendieren, x add y und dann zum Schluss eben noch z hinten dranhängen. Und jetzt, wenn wir das so hinschreiben, dann sehen wir eben, dass das hier, dass wir hier im Prinzip nur die Klammerung geändert haben. Ja? Also wir haben sozusagen, statt die Klammern hier zu setzen, haben wir sie jetzt hier vorne gesetzt. Und das ist eben genau Assoziativität. Logisch? Das ist jetzt die zweite Eigenschaft, die wir über diese Abfunktion nachweisen wollen. Gut. Und dann fangen wir genauso an, wie wir vorher auch angefangen haben. Also wir haben wieder unseren netten Basisfall hier mit n gleich 0 und dafür haben wir eben die ist x wiederum die leere Liste. Ja, und dann geht es eben so voran, wie es eben schon vorher vorangegangen ist. Also wir fangen wieder an mit dem Funktionsaufruf auf der einen Seite und unser Ziel ist es irgendwie zu dem angeblich äquivalenten Funktionsaufruf zu kommen, ja, durch Anwendung unserer Regeln und ein bisschen Umformung. Gut, was wir machen ist, wir haben hier offensichtlich für x haben wir die leere Liste. Also können wir diesen Funktionsaufruf durch diesen Funktionsaufruf ersetzen. Jetzt sehen wir, wie diese Funktion definiert ist und sehen wieder, aha, durch die Funktionsaufrufregel können wir zu diesem Match kommen, wobei wir wiederum die Parameter substituiert haben. Ja, also hier war der Parameter x, den haben wir eben substituiert durch diese leere Liste, weil die leere Liste hier steht. Genau. Woran wir wieder sehen, dass wir und eben der zweite Parameter, also schauen wir nochmal, was bei dem Up hier genau da stand. Also wir sind in diesem Fall hier und hier steht dieses y. Und das y ist hier der zweite Parameter. Logisch? Dann schauen wir zurück, was wir hier haben. Das y ist hier der zweite Parameter. Dieses Ding hier. Dieses Ding kommt dahin. Okay, also wir haben nichts anderes gemacht, als in dem Match die Parameter substituieren. Ja? Und dann kommt hier eben noch der Fall für den Rest, den wir jetzt hier aber nicht brauchen. Also, wir ersetzen wir wissen also, dass wir diesen langen Ausdruck hier durch diesen kurzen hier ersetzen können, nämlich durch diesen hier. So. Und an der Stelle sind wir vielleicht auf den ersten Blick irgendwie aufgeschmissen, weil wir nicht direkt wissen, in welche Richtung wir jetzt hier weitermachen wollen. Und dann ist es oft sinnvoll, wenn man stattdessen versucht, von der anderen Richtung zu kommen. Ja? Also, wir beginnen stattdessen von hier unten. Okay? Und schauen wieder, okay, hier unten ist es irgendwie schöner, weil wir hier unten ein X haben. Ja, was wir bei dem Grünen irgendwie nicht mehr haben. Das heißt, wir sehen wieder, aha, wunderschön, X können wir durch die leere Liste ersetzen, das heißt, wir können die ganze Sache weiter vereinfachen durch unsere Regeln. Dann machen wir wieder nichts anderes als in dem Falle, jetzt mache ich das nochmal weg hier, und zwar lassen wir jetzt den äußeren Aufruf stehen und wenden unsere Regel für Funktionsaufrufe auf diesen inneren Aufruf von dem Up an. Ja? Deswegen bleibt das Äußere genauso, wie es ist, und bei dem Inneren kommt eben das hier. Und jetzt schauen wir wieder, was ist der zweite Parameter? Hier ist Y, das heißt, in diesem Fall hier kommt genau dieses Y hin und hier kommt das X hin und das X ist hier. Okay? Und jetzt können wir eben Hurra rufen, weil wir sehen, dass wenn wir dieses Match hier auswerten, wir wieder genau, also wenn wir dieses Match hier durch unsere Match-Regel vereinfachen, Entschuldigung, wir dann eben genau wieder hier hinkommen und damit ist unsere Induktionsbasis fertig. Also, wichtig war hier, wo wir irgendwie keine Idee hatten, war diese Stelle hier. Weil man jetzt schlecht an der Stelle sagen kann, oh, ich errate einfach, dass ich diesen langen Term hier hinschreiben muss. Ja, das ist kompliziert, da drauf zu kommen, und deswegen in so einer Situation probieren, ob man nicht von der anderen Seite aus mehr Erfolg hat. Gibt es hierzu Fragen? Nein. Gut. Dann der Induktionsschritt. Also jetzt haben wir eben die Liste der Länge, die Länge der Liste ist größer als 0. Wie immer stellen wir deswegen x so da mit Head und Tail, und wieder hat der Tail der Liste hat der Tail der Liste eine Länge von n minus 1, und wir schließen dann eben, also wir wollen wieder genau das gleiche machen wie vorher auch schon, wir haben unseren Funktionsaufruf von der einen Seite der Gleichheit. Und wir wollen dann ein paar einfache Umformungen machen und zum Funktionsaufruf der anderen Seite kommen. Gut. Also, was machen wir? Wir setzen dieses X, substituieren wir hier und kommen dann zu diesem substituierten Funktionsaufruf. Jetzt wenden wir unsere Funktionsaufrufsregel an und kommen zu diesem Match-Ausdruck hier. Ja? Das ist nichts anderes als der Match-Ausdruck von dem Up, wobei die Parameter substituiert sind. Und hier haben wir eben bei dem Term, über den wir matchen, haben wir wieder diesen Head und den Tail. Und mit den entsprechenden Fällen. Und jetzt diesmal wissen wir eben, wir sind nicht im ersten Fall, nicht im leeren Liste-Fall, sondern wir sind in diesem Fall hier unten, ja, weil wir eben ein Head und ein Tail haben. Und das heißt, wir können diesen Match-Ausdruck wiederum durch unsere Regeln vereinfachen, und zwar zu diesem, was hier hinten steht. Ja? Deswegen machen wir mit dem hier weiter. Soweit, so gut. Und jetzt haben wir irgendwie an der Stelle wieder, kommen wir ins Grübeln, wie wir hier weitermachen könnten. Aber wir sehen, wir haben hier im Prinzip einen Aufruf hier hinten, der wieder die gleiche Form hat wie der Aufruf, mit dem wir angefangen haben, mit dem einzigen Unterschied, dass dieses T jetzt kürzer ist als das X. Und in genau dieser Situation können wir unsere Induktionsannahme verwenden und jetzt eben genau diesen Teil hier durch diesen Teil hier ersetzen, eben entsprechend Induktionsannahme. Und an der Stelle bleiben wir wieder hängen, weil wir jetzt irgendwie nicht wissen, wie wir zu diesem Induktionsannahmeterm hier von der anderen Seite kommen. Also, gleicher Trick wie vorher auch, wir fangen unten an. Wir substituieren also wieder das X durch den Kopf und den Schwanz, nutzen die Funktionsaufrufregel, um zu dem Match-Ausdruck zu kommen, stellen fest, dass wir hier im zweiten Ausdruck landen und müssen hier also diesen dunkelblau markierten Ausdruck, können diesen Match-Ausdruck wiederum zu diesem dunkelblauen Ausdruck vereinfachen. Okay, für wen das jetzt nochmal ein bisschen zu schnell war, nochmal hier, wir haben uns hier mit diesem, was einen jetzt vielleicht im ersten Augenblick verwirren kann, ist, wir haben uns hier die ganze Zeit nur mit diesem Inneren ab beschäftigt, ja? Dieses äußere Ab, was hier davor ist und hier noch dieses zweite Z hat, haben wir die ganze Zeit über nicht angefasst. Wie auch schon im Basisfall. Und dann auf die Weise kommen wir eben hierhin. So. Und an der Stelle habe ich jetzt einen kleinen Schritt, es ist ein kleiner Schritt nicht mehr auf der Folie, wie man von da nach da kommt, einfach weil die Folie eine beschränkte Größe hat, aber im Prinzip müsste man jetzt eben noch einmal diese Match-Regel hier für dieses äußere Ab anwenden und dann würde man das hier auch noch von hier nach hier einsehen. Ja. Gut. Das wäre schon erstmal dieses erste Beispiel. Noch ein paar kleine Anmerkungen dazu. Und zwar, wir haben, damit unsere Induktionsbeweise wirklich korrekt sind, haben wir immer stillschweigend angenommen, dass die vorkommenden Funktionsaufrufe tatsächlich terminieren. Das haben wir allerdings schon vorher bewiesen, halt eben auch mit Induktion. Ja, das war dieses Beispiel, dieses Terminierungsbeispiel, was wir vorhin schon uns angeguckt haben. So, das wäre damit Beispiel 1. Ich sehe nur zufriedene Studenten. Gut. Das heißt, wir können direkt zu Beispiel 2 gehen, was wir bestimmt auch noch schaffen werden. Und zwar, also Beispiel 2 ist auch noch ganz, ganz nett. Beispiel 3 wird dann irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, da haben wir 12 verschiedene Fälle oder so, das wird dann ein bisschen eklig. Beispiel 2 eben, wir haben eine Ref-Funktion und wir haben eine Ref-1-Funktion. Und jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen Ref und Ref-1 und wieso würden wir gerne dieses Ref vielleicht ersetzen wollen durch das Ref-1? Das ist die Frage, die wir uns hier als erstes stellen. Und dazu schauen wir halt, wie dieses Ref implementiert ist. Und das Ref ist irgendwie so implementiert, wie man, also Ref ist natürlich Words, also Liste umdrehen. Und es ist irgendwie so definiert, wie man sich das intuitiv vorstellen würde. Also wenn wir eine Liste X umdrehen wollen, wenn die Liste leer ist, okay, dann ist das Umdrehen irgendwie einfach. Aber wenn sie eben nicht leer ist, was machen wir dann? Na, was machen wir? Wir drehen erstmal den Schwanz der Liste um und hängen dann das erste Element hier, den Kopf, ganz hinten dran. Logisch? Also ich habe hier irgendwie sowas. Ja, ich wollte eigentlich jetzt rot malen. 1, Doppelpunkt, Doppelpunkt, 2, Doppelpunkt, Doppelpunkt, 3. Sowas Nettes hier. Und wenn ich das jetzt hier umdrehen möchte, was mache ich? Ich drehe rekursiv den Schwanz um. Das ist das hier. Wenn ich den Schwanz umgedreht habe, dann steht da 3, Doppelpunkt, Doppelpunkt, 2. Und jetzt hänge ich den Kopf hinten an. Das hier ist der Kopf. Und den hänge ich eben hinten dran. Ja, so ungefähr. Klammern muss man sich jetzt eben weg vorstellen. Jetzt ist die Frage, was ist an dieser Idee schlecht? Jetzt müssten Sie bitte aufwachen kurz. Was ist an dieser Idee schlecht? Ja. Genau. Also dieses Append hat selbst wieder lineare Laufzeit, das heißt, insgesamt ist man hier irgendwie bei quadratischer Laufzeit, ja, weil man in jedem, für jeden Schritt wieder ein Append aufruft, ja. Und das ist irgendwie eine Vergeudung von Rechenzeit. Gut. Deswegen gibt's jetzt hier eben diese zweite Ref-Version, dieses Ref 1, was, effizienter sein sollte. Und die Frage ist, inwiefern ist es effizienter? Naja, es hat hier diesen Akkumulatorwert Y. Dieses Y hier, das ist irgendwie funktioniert als Akkumulator. Und was machen wir stattdessen? Wir rufen Ref, also wir matchen wieder über dieses erste Argument. Und wenn es eben nicht die leere, wenn es die leere Liste ist, dann geben wir den Akkumulator zurück in diesem Fall. Ja? Und wenn es nicht die leere Liste ist, dann hängen wir den Kopf vorne an den Akkumulator dran. Ja? Auch wieder Intuition. Intuition kommt sofort. Wir haben wieder unsere Lieblingsliste. Ich habe sie diesmal sogar verändert. 1, 2, 4. Und wir wollen sie umdrehen. Das heißt, was machen wir? Wir fangen an mit Ref 1, mit X und diese eben der leeren Liste. Und jetzt im ersten Schritt hängen wir jetzt sozusagen das erste Element vorne an den Akkumulator dran. Das heißt, wir rufen Ref 1 auf mit dem Schwanz. Und der Schwanz ist hier 2, 4. 2, 4. Und hier hinten ist jetzt eben die 1 zusammen mit der leeren Liste. Also hier hängt natürlich auch immer noch die leere Liste dran, aber das lasse ich jetzt mal weg. Ja, also hier ist dann auch gut. Gewisse Fantasie verlange ich Ihnen ab. Und dann jetzt eben im zweiten Schritt, was passiert jetzt? Jetzt kommt die 2 wieder vorne hier hinten dran und jetzt sehen Sie schon, dass es irgendwie funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt hier die 4 und wir haben jetzt hier im Akkumulator haben wir 2, 1 und so weiter. Ja? Also irgendwie, wenn man sich diese Aufrufe so vorstellt, dann scheint diese Ref1-Funktion das Richtige zu berechnen. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie man das denn zeigen könnte. So. Und das ist jetzt in dem Sinne interessant, weil das so ein Fall ist. Also was wir gerne zeigen würden, ist das, was hier da steht. Ja, also dass Ref X das gleiche ist wie Ref 1 von X und der leeren Liste. Und jetzt gibt es eben diese Situationen, in denen man so eine spezielle Behauptung mit Induktion nicht zeigen kann. Ja. Aber man eine allgemeinere Behauptung durch Induktion schon zeigen kann. Ja? Ist ganz interessant und der Grund ist halt, dass dadurch, dass so Zwischenergebnisse in der Induktion entstehen, die sozusagen sich nicht mehr auf diesen einfacheren Fall zurückführen lassen. Also, das heißt, dann ist es nicht induktionsfähig. Wie könnte man denn jetzt sich vorstellen, dass man das Ganze, verallgemeinert? Diese Gleichheit, die hier dasteht. Hat da irgendeiner eine Idee, wie man das verallgemeinern könnte? Ja. Genau. Das ist genau der Punkt. Also wir haben jetzt hier eben ein Y und das ist das gleiche wie wenn ich dieses Reverse X an das Y dranhänge und kommt dann eben zu dieser Behauptung. Ja, also es ist das gleiche wie wenn ich hier ein Append aufrufe mit dem Reverse X und dem Y und das Y ist hier eben der Akkumulator. Gut. Und für diese verallgemeinerte Aussage, ich glaube, den Basisfall schaffen wir noch und den Rest bekommt ihr dann von Herrn Seidel wieder nächste Woche. Also der Basisfall ist, wir haben wieder n gleich 0. Das bedeutet, x ist die leere Liste. Hier haben wir unseren Funktionsaufruf. Was machen wir? Wir wenden unsere Funktionsaufrufregel an und setzen. Also im ersten Schritt setzen wir die leere Liste für das X ein. Jetzt wenden wir unsere Funktionsaufrufsregel hier an, die da besagt, dass wir diesen Ausdruck hier, dieses in dem Körper von der Funktion ab, ersetzen wir wieder die formalen Parameter, also wir substituieren die tatsächlichen Parameter. Und was dann rauskommt, ist, wir haben eben hier die leere Liste, weil also der Aufruf, den wir hier einsetzen, ist dieser Ref-Aufruf. Und in diesem Ref-Aufruf ist der Parameter die leere Liste. Das heißt, wir lassen das ab mit dem Y, lassen wir so stehen, wie es steht. Und wir setzen eben hier innen, wir ersetzen dieses Ref durch den Körper von dem Ref, nämlich durch dieses Match. Und jetzt sehen wir, dass wir hier offensichtlich in dem Fall sind, dass wir die leere Liste haben. Das heißt, wir können diesen Match-Ausdruck wiederum vereinfachen zur leeren Liste. Okay? Und wenn wir jetzt uns erinnern, eben hier könnte man jetzt nochmal die Funktionsaufrufregel einsetzen. Oder man erinnert sich daran, was wir schon über, ich glaube, wir haben genau das schon für das App vorher bewiesen. Also entweder so oder so käme man eben zum Ziel, dass das hier genau Y ist. Und jetzt machen wir wieder, was wir immer machen, nämlich, dass wir auf der anderen Seite anfangen. Ja, wir haben dieses Ref 1, X und Y. Und jetzt setzen wir eben hier wieder für das X, setzen wir die leere Liste ein, dann kommen wir hier hin. Und in dem Fall gibt es nur einen Aufruf, wo wir die Regel anwenden können. Und da wenden wir sie an. Und dann kommen wir zu diesem Match-Ausdruck. Dieser Match-Ausdruck lässt sich in dem Falle wieder vereinfachen, weil wir sehen, hier steht der Wert die leere Liste drin, also können wir den Match-Ausdruck wieder vereinfachen, indem wir hier diesen den Ausdruck für den entsprechenden Fall wählen und hurra, es ist Y, das heißt, es passt zusammen. Das ist der Basisfall und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das damit auch die Zeit rum. Das heißt, nächste Woche geht es dann weiter mit dem Fall, dass n größer gleich 0, dass n größer als 0 ist. Gut, dann nochmal Entschuldigung dafür Verhaspler vorhin. Ich werde das Kombinieren von Map und Comp noch üben und wünsche Ihnen einen schönen Tag.